Liebe Gemeinde, bevor es mit der Predigt beginnt, habe ich einen kleinen Clip, ein kleines Video mitgebracht. Und Wolfgang, darf ich dich bitten, einmal das jetzt abzuspielen?
Ja, hallo?
Ja, schönen Tag. Spreche ich damit vorhin?
Ja? Brauchen Sie gar nicht weiterreden, kommt für mich nicht in Frage.
Ja, ganz tolle Vorteile.
Nein, habe ich kein Interesse daran.
Ja, aber wenn Sie gerade 5 Minuten Zeit haben.
Nee, wirklich nicht.
Mit 2 Minuten.
Nee.
Sie können nur sparen.
Ja, kann ja alles sein, aber ich habe jetzt aber überhaupt keine Zeit.
Schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Wer war das?
Das war ein Mann, der mir einen neuen Telefonvertrag verkaufen wollte.
Und wieso?
Weil er den verkaufen muss.
Und wieso?
Weil er damit sein Geld verdient.
Und wieso?
Weil er sich was zu essen kaufen muss.
Und wieso?
Damit er nicht verhungert.
Und wieso?
Schatz, frag doch nicht die ganze Zeit. Mal der Mama mal ein schönes Bild. Ja, hallo?
Ja, schönen guten Tag. Spreche ich damit vorher?
Ja?
Ja,
aber ich habe das vorhin Ihrem Kollegen auch schon gesagt. Ich habe kein Interesse an einem neuen Vertrag.
Sie können nur Sparen und Vorteile
nehmen. Sparen und Vorteile brauche ich nicht. Hat meiner auch alles. Der, den ich jetzt habe, der ist super, wie er ist.
Da kann man nichts machen.
Ja.
Schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch.
Wiederhören.
Wer war das?
Das war schon wieder jemand von der Telefongesellschaft.
Und wieso?
Weil die nicht verstehen wollen, dass ich keinen neuen Vertrag möchte.
Und wieso?
Weil ich schon einen habe, Schatz.
Und wieso?
Ja?
Ja, schönen guten Tag. Spreche ich damit vor Gericht?
Hören Sie, ich weiß ja nicht, wie Sie das da bei sich regeln, aber es muss doch möglich sein, dass Sie irgendwo in Ihrem Computer vermerken, dass ich keinen neuen Vertrag möchte.
Naja, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit.
Nein, ich bin mit meinem sehr zufrieden.
Ja, aber Sie können in unserem Premium.
Interessiert mich nicht.
Ja, aber wenn Sie jetzt wechseln, habe ich.
Will ich nicht, ist mir egal.
Sind Sie da sicher?
Ja.
Gut.
Hören Sie, ich habe das Ihren Kollegen heute schon 1000 Mal gesagt. 1000 Mal.
Ja, gut, Frau Hill, da kann man nichts machen.
Wer ist das?
Wobei,
ja.
Das hört sich doch ziemlich interessant an. Könnten Sie mir das mit den Tarifen mal ganz genau erklären?
Ja, aber selbstverständlich, das freut mich, Frau Hill, dass ich meine Interesse geweckt habe. Und zwar haben wir jetzt ganz neue Premium-Tarife für Sie.
Und wieso?
Tarife, weil Sie uns als Kunde ganz besonders wichtig sind.
Und wieso?
Schön, dass Sie schon so lange bei uns Kunde sind.
Und wieso?
Wer wie was, der die das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Vielleicht habt ihr, liebe Eltern, bei diesem Clip an die eigenen Kinder denken müssen, die so viele Fragen an das Leben stellen. Immer und immer wieder, einfach um sich vielleicht ein bisschen besser orientieren zu können, um Sicherheit für ihr eigenes Leben zu gewinnen, um zu verstehen, welchen Platz sie in dieser Welt haben und ob sie so sein dürfen, wie sie sind. Dazu helfen Ihnen diese Fragen. Für all eure Liebe und für all eure Geduld, ja, muss man auch mal Danke sagen, das macht ihr ganz prima. Als Kind erfährt man im Idealfall, dass die eigenen Fragen nicht dumm sind, dass sie erlaubt sind, dass sie mit Wertschätzung gehört werden, dass sie nicht dazu führen, bloßgestellt zu vollständigeres Bild von unserem Umfeld zu erlangen. Wie würde es einem Kind wohl ergehen, wenn es auf seine Frage anstatt einer Antwort eine Zurückweisung erfährt? Wie ergeht es dir, wenn deine Frage nicht nur unbeantwortet, sondern vielleicht sogar missbilligend abgetan wird? Mann, bist du blöd. So eine dumme Frage. Ernsthaft? Das weiß doch jedes Baby. Oder wenn du auf eine ernst gemeinte Frage eine wirklich dumme Antwort bekommst, frei nach dem Motto, auf dumme Fragen gibt es dumme Antworten. Ich fühle mich in solchen Momenten dann verunsichert. Ernst gemeinte Fragen können nie dumme Fragen sein. selbst wenn sie uns dumm erscheinen. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, Fragen zu stellen. Man möchte ja nicht dumm dastehen. Bloß nicht outen, dass man nicht so klug und weise wie der Rest im Raum ist. Zum Beispiel dieser Moment, wenn man ein so richtig krasses Fremdwort um die Ohren geballert bekommt und dann nur zustimmend nickt, in der Hoffnung, dass der andere nicht merkt, dass man keine Ahnung davon hat. Dieser Moment, wo es einfach viel zu peinlich wäre, nachzufragen, was damit gemeint ist. Ich habe in meiner Tasche ein paar Bonbons. Die sollen euch helfen, jetzt mitzumachen. Vielleicht verbrauche ich alle, weiß ich nicht. Mal gucken, wie es läuft. Ich habe hier heute auf der Kanzel keine Bibel, sondern ein Duden, ein Fremdwörterbuch. Und ich würde jetzt einfach mal durchblättern und irgendwo anhalten und uns ein Fremdwort vorlesen. Mal schauen, ob sich dann jemand traut, etwas dazu zu sagen. Nee, das nehme ich nicht. Wir fangen mal hiermit an. Das, glaube ich, geht noch. Präparat. Was ist ein Präparat? Ist schon eine Überwindung, ne? Etwas Präpariertes, ja, das stimmt. Und was bedeutet das? Sag nochmal. Ein Teil eines Lebewesens. Ja. Ich lese mal vor, aber du kriegst... Also Präparat. Für einen bestimmten Zweck hergestellte Substanz. Zum Beispiel Arzneimittel, chemisches Mittel. Oder konservierte Pflanzen. Oder konservierte Tierkörper. Zu Lehrzwecken. Gewebsschnitt zum Mikroskopieren. Naja, gut. Ich mache noch eine Runde. Ja, ihr könnt auch mal Stopp sagen, vielleicht. So. Was nehme ich denn? Internist.
Eine Person, die Kinderkrankheiten der inneren Organe untersucht.
Das ist ziemlich richtig. Sehr gut.
Ja, wirklich.
Okay. Soweit vielleicht erstmal. Also wirklich. Fragen und Antworten, beides erfordert Mut. Und Kindern, deren Fragen beantwortet werden, die werden automatisch selbstbewusster und sicherer in ihrem Leben. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich würde sagen, wer fragt und keine Antwort bekommt, bleibt dumm. Damit liegt die Verantwortung bei uns, die wir gefragt werden. Warum erzähle ich euch das? Die Gemeinde ist ein Ort, an dem wir ins Fragen kommen sollen. Es soll ein Ort sein, wo es keine dummen Fragen gibt und auch der Ort, wo manche Fragen offen bleiben oder wir unterschiedliche Antworten finden. Es soll ein Ort sein, wo es nicht um richtig oder falsch unbedingt geht, sondern um einen ehrlichen gemeinsamen Austausch, ohne einander zu verurteilen. Ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden es an einigen Stellen verlernt haben, offen zu fragen oder ernste, schwere Fragen zu stellen. Fragen an Gott, Fragen an den Glauben, Fragen an die Bibel. Wir stellen doch manchmal lieber die Fragen, auf die wir auch eine Antwort haben. Oder antworten vielleicht mit frommen Floskeln, Gott kann alles. Denn sie schützen uns vor unserer eigenen Unsicherheit, vor unserer eigenen Ahnungslosigkeit. Mir scheint es manchmal, dass uns Fragen Angst einjagen. Zu Recht. Wenn man betrachtet, welche heftigen Konsequenzen manchmal auf eine Frage folgen. Zum Beispiel, wer kann in einer sogenannten liberalen Gemeinde nach traditionellen Chorälen fragen, ohne in eine verstaubte Ecke gestellt zu werden? Oder wer kann in einer sogenannten Charismatik? Wer kann in einer sogenannten bibeltreuen Gemeinde historisch kritische Fragen stellen, ohne sich dabei die Blöße zu geben? Ihr spürt hoffentlich, worum es mir geht. Es geht darum, diese Absolutheitsansprüche unserer Gemeinden aufzubrechen. Es kann einfach nicht sein, dass eine Gemeinde, eine Konfession, eine Glaubensgemeinschaft die Wahrheit für sich gepachtet hat. Oder weiß, wie christlicher Glaube praktiziert wird, biblische Texte zu verstehen sind oder Traditionen unser Leben bestimmen sollen. Jesus Christus ist die Wahrheit. Alles andere ist Stückwerk. Lasst uns die Stücke sammeln, sie zusammenfügen, um ein größeres Bild zu gewinnen. Ich sage euch, habt Mut, Fragen zu stellen. Und ich sage euch, antwortet in Liebe und in Demut. Genug der langen Vorrede. Schauen wir uns den Text für heute an. Er steht in 1. Mose und es sind die Kapitel 6 bis 8. Ihr könnt sie hier auch hoffentlich mitlesen. Ich habe es etwas klein, damit alles auf einer Folie ist. Ich lese es aber auch vor. Es ist ein bisschen zusammengefasst. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach vom Menschen an, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmeln, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Da sprach Gott zu Noah, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. Da gedachte Gott an Noah und an alles wildige Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und das Wasser fielen. Und die Wasser fielen. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Da redete Gott mit Noah und sprach, geh aus der Arche. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Zunächst ein paar Anmerkungen zum Text. Zunächst entscheide ich mich, wie ich den vor mir liegenden Text lesen möchte. Ist es für mich ein Text, der mir wie Produzieren vorliegt, anhand deren ich das, was dort beschrieben wird, reproduzieren kann, also beweisen? Wie können 8 Personen, Noah, seine 3 Söhne und deren Frauen, eine Arche von solch gigantischem Ausmaß bauen? Wie können hunderttausende Tierarten Platz finden? Wie können Nahrungsmittel für eine so lange Zeit gelagert werden? Wie können die Insassen der Arche überleben, wenn doch kein Sauerstoff in die Arche gelangen kann, von außen und von innen verpicht? Oder ist der Text für mich wie eine Berichterstattung aus der Zeitung, wo das Ergebnis dokumentiert wurde? Dann möchte ich Antworten auf folgende Fragen finden. Woher wissen die Tiere, dass sie zur Arche kommen sollen? Wie bekommt Noah in kürzester Zeit alle Tiere zu sich? Woher weiß er, dass er alle Tiere bei sich hat? Wie überleben die Tiere in der Arche? Was passiert mit all dem Unrat, der sich in der langen Zeit ansammelt? Oder ist der Text für mich eine Geschichte, die über das Ursprüngliche erzählt und Grundsätzliches verdeutlichen möchte? Dann möchte ich Antworten auf folgende Fragen haben. Was lässt sich über uns Menschen sagen? Was lässt sich über Gott sagen? Wieso, weshalb, warum? Wie liest du den Text? Ich möchte ihn heute als einen Text verstehen, der uns etwas Grundsätzliches verdeutlichen möchte. Dabei nehme ich den Text ernst, gebe ihm Recht und glaube daran, dass er wahrhaftig von Gott inspiriert ist und durch den Gott zu uns sprechen möchte. Also, was lässt sich Grundsätzliches über den Menschen und über Gott sagen? Der Mensch ist böse. Die Menschheit ist böse. Alles Dichten und Trachten seines Herzens ist böse. Und das ändert sich auch nicht. Die Menschheit ist es vor der Sintflut und sie ist es auch danach. Die Menschheit ist also nicht wirklich lernfähig. Die Menschheit ist vielleicht vergesslich. Eine Grundaussage über uns Menschen ist, dass wir böse sind. Ja, und wenn ich auf die Menschen schaue, dann kann ich schon viel Böses entdecken. Aber wenn wir uns selbst betrachten, hier jetzt in diesem Raum, würdest du sagen, mein Nachbar hier rechts, links, neben mir oder hinter, vor euch, ist böse? Würdest du sagen, du bist böse? Bei böse denke ich eher an die bösen Gestalten in einem Krimi. Aber doch nicht an euch oder an mich. Bei böse denke ich an Diktatoren, an Kriegstreiber, unter denen so viele Menschen leiden. Aber doch nicht an euch. Bei böse fallen mir meistens die Menschen ein, mit denen ich nichts am Hut haben möchte, die ein wirklich ganz anderes Leben führen, als ich das tue. Menschen, die keine Nächstenliebe kennen, die korrupt sind und in die eigene Tasche wirtschaften. Ja, das ist mein Bild von böse. Vielleicht auch ein bisschen euer Bild. Doch mal ganz ehrlich, wieso, weshalb, warum, wo fängt das Böse an? Jesus sagt während seiner Bergpredigt, und das war heute ja auch schon in der Lesung nochmal so die Erinnerung, wie schwer es ist, in den Himmel zu kommen durch ein Nadelöhr, wie unmöglich es eigentlich ist für uns, diesen Himmel zu erreichen. Und wenn man das, was dort in der Bergpredigt von Jesus gesagte, liest, dann ist die Antwort im Grunde sehr ernüchternd. Denn kein Mensch ist von sich aus gut genug, um in den Himmel zu kommen. Niemand. Das Böse fängt nicht dort an, wo man es sieht und erschrocken zurückweicht. Das Böse beginnt genau dort, wo die Liebe nicht geliebt wird. Wo ich mit den Augen rolle, wenn der nervige Bruder wieder was erzählen möchte. Wo ich eine Ausrede nutze, um meine Großeltern nicht besuchen zu müssen. Wo ich andere bloßstelle und mich selbst über sie setze. Wo mein Stolz und mein Dickkopf Menschen verletzt. Wo mein Geiz andere benachteiligt. Das Böse steckt tatsächlich in jedem von uns. Nämlich dort, wo die Liebe ausbleibt. Das ist erstmal ein heftiger Brocken. Die erste Grundaussage dieser Geschichte lautet also, wir Menschen sind böse. Wobei ich viel lieber anstatt böse sagen möchte, wir Menschen menscheln. Wir sind so, wie wir sind. Aber, und das ist das eigentliche Goldstück in dieser Geschichte, wir sind, obwohl wir alle am Menscheln sind, schlechte Dinge tun, uns verrennen, gewollt oder nicht, wir sind geliebt. Darin besteht die zweite grundlegende Wahrheit, die uns dieser Text verrät. Wir sind von Gott geliebt. Gott stellt fest, der Mensch ist böse und er bleibt es auch. Und im Gegensatz zu dem Menschen ist bei Gott alles möglich. Bei ihm kann stattfinden. Er entscheidet sich für uns, für dich. Es gibt nicht jeden Tag eine neue Sinnflut. Und das, obwohl wir uns nicht als das, was du vielleicht verbrochen hast. Das mag dir ja schon ganz vertraut klingen, vielleicht sogar alltäglich. Doch diese Geschichte berichtet nicht über das Alltägliche. Wie groß muss eine Arche sein? Wie lang würde es dauern, sie zu bauen? Was gibt es die nächsten Tage zu essen? Wie halte ich die Arche sauber? Das interessiert diese Geschichte nicht. Darauf antwortet sie nicht. Ihr geht es um viel Grundlegenderes. Der Mensch ist Mensch, nicht allwissend, nicht allliebend, nicht allversöhnend, nicht allgegenwärtig, nicht unsterblich, nicht perfekt. Und zweitens, Gott liebt den Menschen so, wie er ist. Er investiert in dich. Er bejaht dich. Schenkt uns eine Erde, die uns lebensfähig macht. Er sorgt für uns. Die Geschichte stellt Gott als den Menschliebhaber vor. Komme, was wolle, Gott liebt den Menschen. Die Geschichte stellt Gott zudem als mächtigen Schöpfer dar. Er kann das Chaos wieder ordnen, die Fluten schlichten, die Erde mit Saat bedecken. Er hat die Macht über Leben und Tod. Er ist demnach unendlich groß und unendlich großzügig. Das ist nicht alltäglich, das ist grundsätzlich. Ich komme zum Schluss. Es ist wichtig zu wissen, wie wir einen Text der Bibel lesen, um nicht ins Alltägliche, ins Allerlei abzudriften. Es ist wichtig, Texte zu hinterfragen, um ihnen und damit auch Gottes Wort gerecht zu werden. Denn wenn ich aus Angst vor einer Frage Gottes Allmacht, wie geht das mit den Tieren und dem Allen, Gott kann alles, als Platzhalter für alles missbrauche, dann brauche ich die Bibel gar nicht mehr lesen. Gott kann alles, dann weiß ich ja schon alles. Dann brauche ich die Bibel nicht mehr lesen. Dann nämlich bleiben mir die tiefen Geheimnisse und Goldstücke der biblischen Texte hinter einem alles könnenden Gott verborgen. Das Gute ist, wir dürfen beides haben. Einen allmächtigen Gott, der in unserem Leben spürbar handelt und eine persönliche, liebevolle Beziehung sucht. Und zweitens eine Bibel, die unfassbar viele Schätze in sich birgt und über Beziehungen zwischen Gott und Menschen berichtet. Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum? Amen.